Herr Jesus Christus, wir ehren und loben dich und danken dir für deine Gegenwart. Gib uns doch jetzt blinde Augen für Dinge, die nichts taugen. Gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Gott hat uns nicht vergessen. Scheinbar hat man den Eindruck, dass es so ist. Wenn Träume platzen, so wie es ja auch in einer Liedstrophe eben zu hören ist, wenn man jung gestartet ist, das Leben sozusagen noch vor einem liegt, man hat Hoffnung und ja, Träume, man hat Ziele und am Anfang ist sozusagen scheinbar ja noch alles möglich, das Leben liegt vor einem und wenn man dann schon ein bisschen älter wird, ja, so mit 40, 50, dann merkt man und dann zurückschaut, dass vieles von den Träumen und Hoffnungen, die man sozusagen in Leben gesetzt hat, sich eben nicht erfüllt haben. Zum Beispiel der Traum und die Hoffnung, ja, vielleicht auch von Familie, von meinem Ehepartner. Ich sprach jetzt auch diese Woche mit einem, ja, der auch diese Enttäuschung und Traurigkeit dann rausließ, der jetzt auch krank ist, ein Blutgerinnsel hat, ja, einfach auch beruflich nicht auf die Beine gekommen ist und dessen Ehe gescheitert ist. Es gibt viele Menschen, die in diesem Alter, so ungefähr so alt wie ich, ja, dann zurückblicken und denken, ja, was ist aus meinen Träumen geworden? Träume sind Schäume, so sagt man. Wie lebt man mit unerfüllten Wünschen, mit krummen Lebenswegen, Dingen, die man sich einfach anders vorgestellt hat und sich fragt, was soll das, warum ist das so gelaufen, vor allem dann, wenn man denkt, ich bin doch Christ und ja, ich hatte doch gedacht, Gott meint es gut mit mir und macht es dann auch gut mit meinem Leben. Und dann kommen Zweifel auf, manchmal auch Verbitterung. Man ist irgendwie vielleicht dann doch noch dabei, macht vielleicht so seinen Dienst auch noch in der Gemeinde. Aber innerlich hat man sich schon weg entfernt. Und das sehen wir an einer Person, mit der wir uns heute und dann auch am Heiligabend beschäftigen wollen, die uns im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums vorgestellt wird. Ich lese ab Vers 5 bis Vers 25. Es war in den Tagen des Königs von Judäa ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia und seine Frau aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten, also lebten, untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhöht und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleib an mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, der Geist und der Kraft des Elia. Und der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor dir, vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber rauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seiner Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Zweifel erlaubt, das soll das Thema sein, Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Wir schauen mal, wie man diese Aussage bewerten soll, auch angesichts dessen, was wir gelesen haben. Nun, was uns auffällt, ist, das wird ja direkt am Anfang sehr ausführlich beschrieben, ist dieses Ehepaar. Sie haben eine beeindruckende Vita, beziehungsweise Wurzeln, geistliche Wurzeln vorzuweisen. Zacharias kommt aus einer priesterlichen Familie. Elisabeth kann sogar einen Stammbaum bis auf den ersten hohen Priester Aaron vorweisen. Sehr beeindruckend. Und unser Zacharias ist im hauptamtlichen Dienst. Er ist Priester. Geistlich gesehen war er fast unter dem hohen Priester ganz oben angekommen. Und das ist dann schon erstaunlich, dass bei Menschen wie Zacharias, die geistliche Wurzeln vorweisen, die auch geistlich leben, das wird ja auch hier dargestellt, sie werden als gerecht, als untadlich dargestellt, ähnlich so von den Charaktereigenschaften wie Hiob, dessen Glaube und Charakter auch in fast den gleichen Worten geschildert wird. Also sehr eindrücklich, wenn man das auch über uns sagen würde, als Zusammenfassung über uns. Viele von euch haben auch geistliche Wurzeln, geistliche Väter, auch vielleicht in 6., 7. Glied, Erweckungsgebiet hier Siegerland. Vielleicht trifft das auch auf euch zu. Viele von euch sind auch im geistlichen Dienst tätig, in der Sonntagsschule, in der Frauenstunde oder irgendwo anders. Und vielleicht erlebt dann auch der ein oder andere genau das, was wir hier im Blick auf Zacharias und Elisabeth hören. Sie sind fromm, sie sind untadelig und trotzdem läuft, zwar nicht alles schief, aber das Wesentliche schief im Blick auf eine altorientalische Frau. Also für uns heute ist ja für eine Frau, die keine Kinder hat, ist das sogar ja scheinbar was Positives. Wenn man Next Generation oder andere sich anhört, dann tut man ja der Umwelt und sogar noch was Gutes an, wenn man keine Kinder bekommt. Und viele sagen ja angesichts dieser Krisen, wie kann man da Kindern auf die Welt setzen? Das war im ersten Jahrhundert, wo diese Geschichte spielte, völlig anders. Das war das Schlimmste, was einer Frau passieren konnte, keine Kinder zu haben. Es läuft vielleicht nicht alles schief, aber das Wesentliche läuft schief. Und obwohl dieses Ehepaar eigentlich alles richtig macht. Und das ist manchmal schwer zu ertragen, nicht wahr? Dass auch Fromme Krebs bekommen, früh sterben, Schmerzen haben, Probleme haben, ihre Ehen kaputt gehen. Vielleicht hast du das auch erlebt in deinem Leben, dass eben nicht alles glatt läuft, obwohl du mit Gott unterwegs bist. Was ist dann? Wie geht man damit um? Mit dem Schmach, den diese Frau hatte. Wir sind ja gerade im Blick auf die Weihnachtsgeschichte sehr stark auf Maria fokussiert, die im Prinzip das Schicksal einer Hure, einer Prostituierten, als sie ohne Mann oder zumindest noch keinen verheirateten Mann schwanger wird. Auf derselben Stufe. Also das ist uns vor Augen. Aber was diese Frau Elisabeth, die hier in unserer Geschichte durchmachen musste, das kann man sich ein bisschen vorstellen, wenn man den letzten Vers unseres Textes sich vor Augen stellt. Da heißt es, Schmach von mir genommen. War ein Spießrutenraufen. Und das hängt eben letztlich mit dem Denken zusammen, was wir im Buch Hiob finden und letztlich in allen Religionen und das tief in unserem Herzen, in unserem Innern verhaftet ist. Man nennt das Tun-Ergehen-Prinzip. Das heißt, man erntet das, was man gesät hat. Das findet man auch an vielen Stellen der Bibel auch drin. Wie gesagt, das Vers steht ja in der Bibel. Was man sät, das erntet man. Und das ganze Buch Hiob, da geht es eigentlich um diese Frage. Ja, eigentlich ist es logisch, ich bin fromm, dann ernte ich Gutes. Das finden wir auch in der Bibel, gerade in diesen Segen- und Fluchtexten im Alten Testament, wo Gott das sagt. Wenn ihr gehorsam seid, dann wird es euch gut gehen, dann werdet ihr gute Ernten haben, dann werdet ihr gegen eure Feinde siegen. Wenn ihr das nicht macht, ungehorsam seid, dann wird es euch dreckig gehen. Das Problem ist nicht das, sondern das Problem ist, wenn man das Ganze umkehrt, dass man von dem Ergehen auf das Tun erschließt. So wie das die fünf Freunde gemacht haben, die drei Freunde von Hiob gemacht haben. Letztlich er selber, er war in diesem Denken ja auch verhaftet. Und wie gesagt, dieses Denken findet man in allen Religionen, zum Beispiel im Hinduismus. Also warum gehen Hindus so unbarmherzig mit Armen und Kranken und unteren Kasten um? Warum? Weil sie sagen, der hat es nicht anders verdient. Im vorigen Leben hat er Mist gebaut und jetzt ist er eben Wurm. So, er kann sich hocharbeiten, wenn er ein bisschen besser jetzt handelt, dann ist er im nächsten Leben vielleicht eine Kuh. Das sind ja heilige Kühe. Also das steckt tief in den Religionen, tief auch in unserem Herzen drin. Man kann sich dann vorstellen, wie die Leute auf die geguckt haben, ähnlich wie die drei Freunde. Danach geforscht haben, wie es fromm, die hatten eine tolle Familie, ist aber unfruchtbar. Was hat sie verbrochen? Irgendwo muss eine Leiche im Keller sein. Und vielleicht denkst du das auch im Blick auf dein eigenes Leben. Ja, was habe ich verbrochen, dass es mich so dreckig geht oder meiner Familie? Wir haben vor einigen Wochen und Monaten von Noemi gehört, die ein ähnliches Schicksal erlebt hat und das auch dann gedacht hat. Und dann ist die Frage, was gibt es vielleicht als Alternative? Die Alternative wäre zum Beispiel, dass alles nur Zufall ist. Also nach dem Motto, was wir in diesem Text ja scheinbar auch sehen, ja, zufällig nach Los trifft ihm sozusagen das, dass er jetzt gerade in dieser Zeit denn im Tempel Dienst hat. Manche gehen mit den Widerwärtigkeiten des Lebens eben so um, indem sie sagen, ja, einfach Pech gehabt oder positiv, ich habe einfach Schwein gehabt, die anderen eben nicht. Sie fragen, ob das ja besser zu ertragen ist. Schicksal oder Zufall, ich bin überzeugt, dass das letztlich eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist. Die Frage ist, gibt es noch eine andere Alternative? Wir sehen das im Buch Ruth, dass sie auch im Blick auf das, was sie erfährt, weiß, dass das nicht Zufall ist, und nicht blindes Schicksal, sondern dass der Herr das getan hat, ihr das angetan hat. Und so sehen wir das hier in unserem Text eben auch. Der Herr hat mir das gegeben. Jetzt positiv am Ende, aber auch natürlich klar im Blick auf das, was vorher war, dass sie eben keine Kinder hatte. Und es gibt hier ganz, ganz viele, viele Hinweise und Beispiele in Gottes Wort. Die ersten drei Frauen der Erzväter, die waren alle unfruchtbar. Also Samuels Mutter war unfruchtbar. Es gibt also viele, viele Hinweise darauf, dass Gott Menschen auch in Nöte hineintut und hineinführt. Nicht ohne Grund sagt der Prophet Amos, es gibt kein Unglück und auch keinen krummen Weg, den der Herr nicht tut. Es gibt ein wichtigen Hinweis im Predigerbuch Kapitel 7, Vers 15. Sieh an die Werke Gottes. Da denken wir natürlich, sieh an die Werke Gottes, einen schönen Berg. Sieh an die Werke Gottes, wir haben es im Lied gehört, wenn ein Wunder, nämlich des Lebens beginnt, ein Kind zur Welt bekommt, wenn wir das in Händen haben. Das sind Werke Gottes, daran würden wir denken. Aber wie geht es dann weiter in Prediger 7, Vers 14? Sieh an die Werke Gottes, wer kann gerade machen, was er krumm gemacht hat? Geht es eben nicht um, in unseren Augen Werke Gottes, positiv, toll und schön, sondern eben auch um die Werke Gottes, die wir nicht so toll finden. Eben die Unfruchtbarkeit von der Elisabeth. Das sind auch Werke Gottes, die in unseren Augen krumm und schief sind, die also eigentlich nicht passen, also in unserem Verständnis, und doch Werke Gottes sind. Und wir wehren uns häufig dagegen, wir verbittern dagegen. Und was sagt der Prediger, also Salomo? Sieh an die Werke Gottes, wer kann gerade machen? Also versuchen das gerade zu biegen, weil wir es ja scheinbar besser wissen als Gott. Nein, sieh an die Werke Gottes, wer kann gerade biegen, was er krumm gemacht hat? Keiner. Und deswegen sollten wir es sein lassen. Und ja, auch wenn wir es nicht verstehen, aus Gottes Hand nehmen. Nicht der Zufall, sondern Gott regiert. Aber eben nicht so, wie Hiob das dachte. Das heißt, das ist das Problem und das ist die große Botschaft des Buches Hiob. Dass zwar in vielen Dingen Gott nach diesem Prinzip tun, ergehen, handelt, was der Mensch sät, das wird er ernten, aber Gott ist größer als dieses Prinzip. Er ist nicht Sklave dieses Prinzips. Und weil wir dieses Prinzip gut finden, muss er sich an dieses Prinzip halten. Nein, er ist der Chef. Er sagt, wo es lang geht. Er muss sich an gar kein Prinzip halten, weil er allmächtig ist, weil er Gott ist und weil er souverän ist. Und nicht Sklave irgendwelcher Prinzipien, die sich vielleicht auch Menschen ausgedacht haben. Und er weiß, was er tut. Auch im Leid, auch in den krummen Lebenswegen bin ich in der Hand Gottes. Es gibt so viele Beispiele in Gottes Wort. Das schönste und das tollste Beispiel ist die Geschichte und Lebensgeschichte Josefs. Wenn wir die ersten Verse aus Kapitel 37 uns anschauen, dann denken wir, es ist eigentlich alles schief. Wäre er doch nicht, hätte sein Vater ihn doch nicht alleine irgendwie dorthin geschickt. Und dann war ja noch scheinbar der Zufall da, dass die Herde schon weggezogen ist, also die 10 Brüder schon weggezogen sind. Er hätte eigentlich die Brüder nicht gesehen und dann wäre es eigentlich nicht zu diesem schlimmen Vorfall gegangen, dass sie ihn gefangen haben und der Sklaven nach Ägypten verkauft haben. Aber eben dann doch dieser Zufall, dass da noch einer dabei ist, der das mitbekommen ist, wohin sie gezogen sind. Was für ein schrecklicher Zufall. Warum musste das passieren? Und dann, wäre Ruben noch dabei gewesen, der hätte es noch verhindert. So viele Dinge waren da, die dazu geführt haben, dass er dann doch, obwohl doch eigentlich es nicht so kommen hätte müssen, doch in Ägypten gelandet wurde. Und dann geht es ja immer noch tiefer hinunter. In Ägypten wird er dann an den Hof des Pharaos gebracht. Die Ehefrau Potiphas verliebt sich in ihn. Und wenn sie ihn nicht der Vergewaltigung beschuldigt hätte, wäre Josef gar nicht im Gefängnis gelandet. Es sind so viele schreckliche Zufälle darin. Und wo man den Eindruck hat, bis Kapitel 42 geht eigentlich immer nur strack nach unten. Und man denkt, was soll das Gott? Das ist jemand, der auch sogar noch fromm ist, der mit Gott lebt, der ja nur Gottes Botschaft auch an die Leute weitergibt. Vielleicht ein bisschen naiv, aber doch sind das ja Träume, die Gott ihm geschenkt hat. Und er macht eigentlich alles richtig und es geht immer nur noch tiefer, Entschuldigung, wenn ich das so sage, immer tiefer in die Scheiße rein. Aber ohne diese Zufälle, und zwar genau in der so in der Reihenfolge, wie in Kapitel 37 beschrieben wird, wäre Josef nicht nur nach Ägypten gekommen, er wäre nicht zum zweiten Mann im Staat aufgestiegen und viele, viele Menschen wären verhungert. Die Heilsbahn mit Israel und mit uns, mit Jesus, hätte sich nicht erfüllt und zu guter Letzt hätte es keinen Frieden, keine Versöhnung zwischen den Brüdern gegeben. Warum stehen solche Geschichten in der Bibel? Damit wir nicht erst, wenn alles gut gelaufen ist, sondern dann, wenn wir im Knast sitzen wie Josef, wenn wir in den enttäuschten Enttäuschungen drinstecken, uns daran erinnern und denken, ich sehe zwar jetzt noch nicht das Gute, aber Gott macht keinen Fehler, Gott ist Herr der Lage und er wird das Ganze in seinem Sinne, und dieser Sinn ist richtig und gut, der ist weise, zum Ende führen. Gott ist nicht erst dabei, das ist ganz wichtig, Gott ist nicht erst da, als plötzlich im Mundschenk einfällt, da gab es doch einen im Knast, der Träume deuten konnte. Nicht erst da war er am Werk, sondern er war schon am Werk, als Josef sich auf den Weg zu seinen Brüdern machte. Gott erhört unsere Josefs Gebete und auch die Gebete, die sehr wahrscheinlich Zacharias und Elisabeth auch zu Gott Wochen, Monate, ja Jahrzehnte lang zum Himmel aufheben ließen. Er hört diese Gebete um Rettung und Befreiung, eben aber nicht in der Art und Weise und nicht nach dem Zeitplan, wie Josef, wie Zacharias, wie Elisabeth, wie uns das vorschwebt. Es gibt ein sehr eindrückliches Zitat, einer der eindrücklichsten Zitate von Timothy Keller. Gott gibt uns sehr oft nicht das, um was wir ihn bitten, aber das, um was wir ihn gebeten hätten, wenn wir alles gewusst hätten, was er weiß. Ich lese es nochmal vor. Gott gibt uns sehr oft nicht das, um was wir ihn bitten, aber das, um was wir ihn gebeten hätten, wenn wir alles gewusst hätten, was er weiß. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Wichtig, die ihn lieben, die auch im Leid und auch in den krummen Lebenswegen aus unserem Blickwinkel trotzdem an ihm festhalten, wie das Hiob getan hat, wie Josef das getan hat und nicht gesagt hat, jetzt ist aus und Ende. Denen dient alles zum Guten. Die Dinge als solches sind nicht gut, aber sie wirken sich zum Guten aus. Noch ein Zitat von Timothy Keller. Wenn Josefs Geschichte und der Rest der Bibel wahr sind, dann ist alles, was mir in meinem Leben geschieht, etwas, was ich irgendwo brauche, wie schmerzlich es auch sein mag. Und wenn ich um etwas bete und Gott es mir nicht gibt, dann brauche ich es auch nicht. Und wenn ich 100-mal sicher bin, dass ich ohne diese Sache nicht leben kann. Und das ist der Punkt. Lässt du dich so in Gottes Hand fallen? Befehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Ist das nicht nur ein Satz, den du vielleicht anderen auf eine Geburtskarte reintust, sondern sagst, ja, ich befehle dir mein Leben. In einer Übersetzung heißt es, dass ich Gott das hinlege und zwar mit den Handflächen nach unten. Dass ich wirklich Gott loslasse. Meine Träume, meine Vorstellung, wie es läuft. Er ist der Chef und ich lebe mein Schicksal und mein Leben, meine Träume und alles in deine Hände. Und vertraue dir, dass du es wohl machst. Zweifel erlaubt, ja, Zweifel sind erlaubt. Aber in allen Zweifeln fragen, kann und darf ich dennoch den verborgenen Gott vertrauen? Auch wenn ich zuerst vielleicht auch wie Hiob oder wie Zacharias und auch wie unsere Elisabeth sein Tun nicht verstehe und auch seinen Plan und seinen Zeitpunkt. Egal wie viel und wie wenig wir erkennen, lasst uns unser Vertrauen nicht wegwerfen, sondern an Gott dranbleiben. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Er ist mein Licht und Leben, der mir nichts Böses gönnen kann. Ich will mich ihm ergeben in Freud und Leid. Es kommt die Zeit, da erscheinet, wie treulich er es meinet. Was hilft gegen Zweifel? Noch drei kurze Punkte dazu. Gott hält Wort. Und das kommt ja auch in diesem Text zum Ausdruck. Über viele Jahrhunderte hinweg hat Gott nicht geantwortet. Die Menschen mussten warten und sie haben die Erfüllung ihrer Verheißung in ihrer Generation nicht erfahren. Es ist interessant, wenn man auch Lukas-Evangelium sich anschaut und dann auch vor allem das Matthäus-Evangelium, wie häufig das erwähnt wird, gerade im Matthäus-Evangelium. Gott hat was versprochen und es erfüllt sich. Aber eben hat sich das nicht erfüllt direkt. Wir haben jetzt auch in den Bibelstunden und in der Bibellese letzten Monat, als wir das Jesaja-Buch gelesen haben, gemerkt, wie sich manche Dinge zwar in der Zeit damals erfüllt haben, aber eben nicht endgültig. Und dann mussten die Leute warten. Gott erhört, hält, was er verspricht, aber eben zu seiner Zeit. Als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Nicht in der Zeit, wo wir uns das gedacht haben. Die Juden haben gedacht, ja, ist doch viel früher dran. Warum lässt er, nachdem er sein Volk zurückkommen lassen, aus der babylonischen Gefangenschaft, noch 400 Jahre sich Zeit? Warum hat er nicht direkt dann sein Reich aufgerichtet? Warum muss man dann diese Zwischenzeit noch ertragen? Warum müssen wir seit 2000 Jahren diese Zwischenzeit ertragen? Und wir leben nicht in einer Welt der Gerechtigkeit, die wir uns nachsehen. Aber das ist eben der Punkt, zu lernen, so zu leben, in Demut und trotzdem in Erwartung, wie das in 1. Petrus 3, Vers 5, Vers 6 beschrieben wird. Demütigt euch in die starke Hand Gottes, damit ich euch erhöre, nicht wann ich das wünsche, damit ich erhöre zu seiner Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Das heißt, erwartungsvoll beten, dass Gott heute, jetzt hört, aber Gott die Wahl zulassen. Gott gibt immer denen das Beste, die ihm die Wahl lassen. Lässt du ihm die Wahl? Oder weißt du es letztlich besser als Gott? Und verbitterst, wenn er dir das nicht gibt, so schnell und der raschen Art, wie du das wünschst. Und das ist eben der Punkt von Zweifel. Ich habe eine Verheißung, ich habe das Wort Gottes, er ist bei mir, er hilft mir, er vergisst mich nicht. Könnt ihr euch das auch im Internet mal anschauen, da gibt es auch diese tollen Versprechen, die in Gottes Wort stehen, gerade im Buch Jesaja, bei der Bibellese, es sind ja so viele Verheißungen, die ihr da gelesen habt. Das sind konkrete Versprechen. So, das Problem, das steht nur in Spannung zwischen dem, was wir erleben und fühlen, also was die Erfahrungen sind und was mein Gefühl ist. Und deswegen gilt es, auch in dem Zweifel zu glauben. Ich erfahre im Glauben Zweifel, das haben wir gesehen, an Zacharias und an unserer Elisabeth. Das ist ein Stück weit normal, dass ich Fragen habe, dass ich Zweifel habe, das erlebt jeder Mensch. Und es ist wichtig, dass man das auch äußert, seine Nöte, seine Gefühle. Und deswegen stehen ja auch diese Gefühle auch in vielen der Psalmen drin, damit wir auch merken, als Christ muss ich jetzt diese Gefühle und Gedanken jetzt nicht unterdrücken. Aber ich kann zwar im Glauben Zweifel haben, aber doch im Zweifel dann glauben. Und das sehen wir dann auch fast in allen Psalmen, die das zum Ausdruck bringen. Dass am Ende doch im Zweifel angesichts der harten Realitäten ich dann doch an Gott festhalte. Und das war das Problem an Zacharias. Er war zwar gläubig, er hat das sogar von den Kanzeln weitergegeben, er war im Gottesdienst, hat Gottes Gott weitergegeben. Und doch im Blick auf sein eigenes Leben, ja, hat er diesen Glauben verloren, dieses Vertrauen in Gott. Und dann wird er stumm, eigentlich konsequenterweise. Wie kann man vollmächtig Gottes Wort weitergeben, wenn man eigentlich gar nicht mehr darauf vertraut, dass Gott handelt? Viele Christen auch unserer Tage leben nur noch einen theoretischen Glauben. Sie glauben das theoretisch, aber auf ihr Leben, auf ihren Alltag, auf ihre Situation münzen sie das, was sie eigentlich theoretisch wissen, nicht um. So wie das Zacharias auch getan hat. Ein meilenweiter Widerstand oder Distanz, ein Gegensatz zwischen meinem Leben, also meinem Alltag, meinem Glaubensleben und letztlich dem, was ich theoretisch glaube. Ist es vielleicht auch dein Problem? Das Tolle ist, dass es nicht nur mit dieser Text damit endet, dass das Kind kommt oder dass unsere Elisabeth schwanger wird, sondern dass ihr Schmach gewendet worden ist, sondern es geht auch mit dem Happy End im Blick auf unseren Zacharias dann eben weiter. Es ist interessant, die Wende beginnt dann, als er nicht als das Kind da war, sondern als die Leute zu Gast waren und Leute gefragt haben, wie soll er denn heißen? Und eigentlich wird der Erstgeborene nach dem Vater genannt. Und dann Vers 63 sagt aber Zacharias, nein, Johannes ist sein Name, schreibt die Echse auf. Und es ist interessant, dass das letztlich die Erfüllung ist. Du hast mein Wort nicht geglaubt, deswegen wirst du stumm sein. Und Gott sagt durch den Engel zu ihm, aber wenn du wieder Vertrauen fasst, dann wirst du wieder reden. Und das sehen wir an dieser Situation. In dem Moment, wo er sich an Gottes Wort hält, wo er Gottes Wort durch den Engel ernst nimmt und sagt, Johannes ist sein Name und nicht das, was er denkt oder was eigentlich üblich ist, sagt, sondern sich an Gottes Wort hängt, in diesem Moment fängt er an, wieder an zu reden. Und die Wirkung ist, was wir dann weiterlesen, wir werden an Weihnachten in einer Woche dann noch konkreter darauf eingehen, auf diesen Lobgesang, dass er dann, Vers 64, redete und lobte und mit Gottes Geist erfüllt war. Und dann plötzlich dann auch sein Reden Wirkung hinterlässt. Vers 65, die Menschen, die das hören, nahmen es sich zu Herzen. Und Furcht entsteht. Wer nicht glaubt, muss schweigen. Wer glaubt, der muss reden. Das entdecken wir an dieser Geschichte. Und ich hoffe und bete im Blick auf deine geplatzten Träume, vielleicht auch die Bitterkeit, die du in deinem Herzen ist, dass du neu wieder, auch durch diese Geschichte, entdeckst, Gott macht keine Fehler. Gott hat dein Leben in der Hand. Und auch in den krummen Lebenswegen ist Gott dabei. Wie wir das am Leben Josef sehen, wie wir das bei Daniel und seinen Freunden sehen, selbst im Feuerofen, sind wir nicht vergessen, ist Gott dabei. Und dieser Trost will uns stärken und will uns wieder zur Freude bringen, dass wir selbst in Drucksituationen, wo scheinbar sich nicht tut, doch uns an Gottes Wort festhalten, dass er das hält, was er sagt, weil er keine Lügen kennt. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns neue Freude gibst an deinem Wort und dass du uns Glaubensmut gibst im Blick auf das, was dein Wort sagt, es festzuhalten, auch wenn die Umstände und auch uns Gefühle in eine andere Richtung zeigen. Wir wollen dich auch vor allem für diejenigen bitten, die durch schwierige Zeiten gehen und die auch in manchen Fällen auch vor den Trümmern ihres Lebens stehen, Herr Jesus, wo es vieles anders gekommen ist, als sie sich das gewünscht haben. Begegne du in den Tiefen ihres Lebens, auch in den geplatzten Träumen ihres Lebens und gib ihnen neuen Mut, dir zu vertrauen, dass du es gut machst, weil du alles in den Händen hast. Danke dafür. Amen.
Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen.